Also ganz vieles läuft bekanntlich in eigenem Namen. Mit dem Namen werden wir in der Schule aufgerufen. Wir unterschreiben Verträge, wir machen Entdeckungen als Naturwissenschaftler und geben diesen Entdeckungen einen Namen, möglichst unseren eigenen. Wir entdecken Erdteile nur noch bedingt. Das meiste hat man nun schon entdeckt. Mit unserem Namen unterschreiben wir Schecks oder aber, das kann man ja immer noch, ist ja noch nicht abgeschafft, geben unserem Ehepartner unseren Namen. In einer bestimmten Lebensphase wollte ich meinen Namen immer gerne los sein. Erstmal kam man in der Schule immer fast als Erster dran oder als Erster, weil man im Alphabet so weit vorne war. Und so als Erster in der Schule, das ist immer eine etwas ungemütliche Angelegenheit. Also, naja. Und schließlich konnte man über meinen Namen so schöne Witze immer machen und die musste ich mir dann immer anhören. Eigentlich kann ich meiner Frau nur dankbar sein, dass sie mich trotz meines Namens geheiratet hat. Wie das mit dem Blauen Kreuz wäre, wenn ich da einen Aufnahmeantrag stellen würde, das weiß ich nicht. Also einen Namen bekommt man, ob man ihn liebt oder nicht. Und da kann man aus diesem Namen etwas machen. Den können wir groß machen, so dass er zum Schluss an der Cheftür im Betrieb steht. Bis eines Tages ein anderer draufsteht und unser Name nur noch auf einem Rentenbescheid oder auf einem Grabstein zu finden ist. Dann bleibt am Ende nur, Name ist Schall und Rauch. Die Bibel sagt dazu deutlich, nein, nein. Am Ende wird unser Name aufgerufen, im Himmel. Und dafür ist es wichtig, dass er im Buch des Lebens notiert ist und nicht in irgendwelchen höllischen Listen steht. Aber im himmlischen Computer werden wir nur im Namen Gottes gespeichert. Nicht in unserem eigenen Namen und auch nicht in irgendeinem anderen Namen. Wir müssen den richtigen Namen kennen, den Namen Jesus. Das ist uns überhaupt gar nicht fremd, auch nicht in unserem täglichen Leben. Wir entschließen uns, endlich mal zum Arzt zu gehen. Die Männer sind ja etwas zögerlicher als die Frauen. Lassen uns einen guten empfehlen. Nennen wir ihn Dr. Müller. Ich hoffe, es heißt jetzt keiner hier Dr. Müller. Und dann sind wir bei Dr. Müller und Dr. Müller sagt, wo ist denn Ihr Tier? Und dann merken wir, wir haben den falschen Arzt erwischt. Wir waren beim Tierarzt. Ich werde öfter angerufen von einer großen Firma, nicht weil ich nebenher noch mit deren Produkten handeln würde, sondern weil die Telefonnummer dann um eine einzige Ziffer daneben gewählt wurde. Und statt sich zu freuen, dass sie nun endlich mal mit einem netten Menschen sprechen können, wollen die Leute partout den richtigen Anschluss haben. Verständlich. In unserem ganzen Leben geht es um den richtigen Namen, weil wir genau wissen, wir brauchen den richtigen Anschluss. Unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit ist das der Name Gottes. Und unter dem Gesichtspunkt der Zeit ist das genauso. Es geht um ein erfülltes Leben und das kann uns nur Gott selbst geben. In Gottes Namen geschehen die wirklich entscheidenden Dinge unseres Lebens. Das ist doch gut so. Der Teufel hat auch einen Namen, aber einen schlechten. Man muss den Namen Gottes schon exakt kennen und gebrauchen, wenn er einem helfen soll. Den Namen Gottes, den er selbst bekannt gemacht hat. Gott hat sich Mose in der Wüste als Jahwe geoffenbart. Ich bin, der ich bin. Martin Buber hat übersetzt, der jüdische Philosoph, ich werde für euch da sein. Das ist der Name Gottes. Gott gibt seinem Volk im Laufe der Heils- und Offenbarungsgeschichte noch verschiedene Namen, mit denen sie ihn dann ansprechen können, bis zum Schluss dann endgültig der eine große Name da ist, Jesus. Und die Bibel sagt, dass in ihm alleine das Heil ist. Und ich denke überhaupt nicht daran, hier irgendeinen Abstrich an der Bibel zu machen. Das tue ich sonst auch nicht und an dieser Stelle auch nicht. Und wir können verschiedene Male in der Bibel lesen, dass wer diesen Namen anruft, selig werden wird. Es ist in keinem anderen Namen das Heil als in dem Namen Jesus. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Der Name Jesus öffnet die Tür zum Leben und zur Ewigkeit. Jesus selbst sagt, ich bin die Tür. Dass Namen Türen öffnen können, das haben wir hautnah erlebt. Mein Mitarbeiter machte eine Jugendfreizeit in Norwegen und über lange Zeit war ein berühmter norwegischer Fußballer, Rune Bratseth, die Älteren unter uns werden ihn noch kennen, er ist ein paar Jahre weg, Rune Bratseth, der gehörte zu unserer Gemeinde, war ein frommer Christ und ist in Norwegen so bekannt wie Beckenbauer hier in Deutschland. Und der ordnete schon so ein paar Dinge im Vorweg. Und wo immer sie dann hinkamen und den Namen Rune Bratseth erwähnten, taten sich gleich sämtliche Türen auf. Es war ein wahres Zauberwort. Aber Jesus ist kein Zauberer. Er hat sich seinen Namen als Christus am Kreuz auf Golgatha verdient. Dort ist er für uns verblutet und wurde zum Heiland der Welt. Ist das nicht ein zauberhaftes Wort? Heiland, einer, der Heil macht. Heil. Und das allein in ihm das Heil ist, erweckt natürlich Widerspruch, klar. Und die sich zu diesem Heiland bekennen, werden schnell als überheblich und arrogant abgestempelt. Umgekehrt muss man es sehen. Es ist einzig und allein Gottes Liebe, die uns nicht verloren gehen lässt. Und die uns nicht nur den Weg zum Heil zeigt, sondern die uns diesen Weg sogar bereitet. Und es wäre ein Verbrechen, wenn die, die dieses Heil kennen, es nicht weitersagen und nicht weitergeben. Und ich stelle mir vor, da kommt jemand auf die Krebsstation in der Klinik und er hat ein Mittel gegen Krebs in der Tasche, aber er verteilt nur Placebos. Wie nennen wir das? Verbrechen, habe ich eben gesagt. Ja. Mich erinnert das an das zweite Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnützlich führen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Der Name Jesus steht gegen das Unheil der Welt. Und wer diesen Gottesnamen verfälscht, indem er Jesus zum Propheten macht oder zu einem bedeutenden Menschen, mag er so bedeutend sein, wie er nur sein kann. Aber wer ihn nicht Gottes Sohn sein lassen will, der missbraucht den Namen Gottes. Und wer lässt schon seinen eigenen Namen gerne missbrauchen? Auch wir reagieren säuerlich, wenn einer unseren Namen für seine eigenen Zwecke missbraucht oder wenn wir mit unserem Namen für jemanden anderen haften sollen. Da hat einer eine Bürgschaft gegeben für seinen Freund, aber die Finanzen stimmten einfach nicht und die Bürgschaft ist geplatzt. Das tut weh. Ein anderer wehrt sich gegen eine Verwechslung und schreibt dann: Heinrich Peters legt Wert auf die Feststellung, dass er mit gleichnamigen Kinderschänder nicht identisch ist. Mir hat vor kurzem jemand das Portemonnaie gestohlen und da war ein einziger Scheck drin und ich erkannte bei der Sparkasse sofort, dass die Unterschrift gefälscht war. Ja, das wusste ich, aber nicht der Sparkassenmitarbeiter, der den Scheck in Empfang genommen hat. Ein klassischer Fall von Namensmissbrauch. Eine Frau lässt sich nach 13 Jahren Ehe scheiden. Mit ihrem Mann will sie nichts, absolut nichts mehr zu tun haben. Aber die Namensgemeinschaft hängt ihr wie eine Last an und erinnert sie lediglich an höchst unerfreuliche Ehejahre. Jetzt will sie wieder ihren Mädchennamen beantragen. Und die Bibel gebraucht den Namen Jesus viel weniger als einen Eigennamen, sondern er soll vielmehr ein Gemeinschaftserlebnis ausdrücken. Ein Gemeinschaftserlebnis zwischen Gott und den Menschen. Und wenn man den Namen von Jesus nennt, drückt man damit aus, dass man in einer Gemeinschaft mit ihm steht. Wenn man den Namen von Jesus nennt, ohne mit ihm in einer Gemeinschaft zu sein, dann missbraucht man ihn. Wenn meine Kinder mich Papa nennen, ist das völlig in Ordnung. Das ist Ausdruck unserer Eltern-Kind-Beziehung. Wenn Heini Meier, den ich nicht kenne, mich Papa nennt, dann ist das eine Unverschämtheit, ein Missbrauch. Oder anders. Da hat einer mal mitgezählt und mitgeschrieben vor einer öffentlichen Telefonzelle. Lothar Zinetti vor einer öffentlichen Telefonzelle notiert: Ach Gott, du brauchst mir gar nicht zu erzählen. Allmächtiger, was sagt denn da dein Chef? Um Gottes Willen, sag es niemand weiter. Du lieber Gott, jetzt ist es schon 3:30. Mein Gott, wie kann man nur so dumm sein? Na Gott sei Dank, dass ich nicht so bin wie du. In Gottes Namen geh in Frieden. Weiß Gott, der bringt mich wirklich noch ins Grab. Mein Gott, nun sei doch nicht immer so empfindlich. Ach Gott, so warst du wirklich nicht gemeint. Du lieber Gott, du hältst mich wohl für dämlich. Jetzt hör um Gottes Willen endlich auf. Na, ich höre damit jetzt auf. Es passt Jesus nicht. Es gefällt ihm überhaupt nicht, wenn wir gedankenlos und gleichgültig seinen Namen im Mund führen. Und ich machte mal mit einer kleinen Gruppe ein Experiment. Sie sollten mal einfach eine Strichliste anlegen über dieses Gebot: Du sollst den Namen Gottes nicht unnützlich führen. Und da hat einer aus der Gruppe bei 80 Mal aufgehört, da hatte er keine Lust mehr, noch weitere Striche zu machen. Dies ist das einzige Gebot, in dem Gott Strafe androht. Und ich finde das nur logisch. Wenn mich jemand pausenlos anruft, höre ich nachher nicht mehr hin. So, als Pastor erlebt man ja allerhand. Und das Telefon ist da eine beliebte Waffe. Man bleibt anonym, man kann den Pastor so schön damit ärgern. Irgendwann hatte ich das mal wieder, dass ich einem Telefonterror ausgesetzt war. Und wenn dann jemand so 50 Mal, ich habe es mir mitgeschrieben, am Tag anruft und sofort wieder auflegt, bloß um einen zu ärgern, dann nimmt man nachher den Hörer nicht mehr ab. Und das ist mir deutlich geworden, wenn wir sowas mit Gott tun, wenn wir ihn dauernd anrufen, dann plappern wir uns um unser Leben. Er nimmt den Hörer nachher nicht mehr ab. Das erinnert mich an die Geschichte von dem kleinen Mädchen, das mit zur Ernte raus sollte. Und es konnte noch nicht mitarbeiten und saß nur am Waldrand. Und es wurde ihm sehr langweilig. Ist ja klar, für kleine Mädchen ist das auch noch nicht unbedingt die kindgerechte Erziehung. Und dann schreit es, der Bär. Und dann kommen sie alle angelaufen, um zu helfen. Und als sie dann da sind, dann lacht das Kind sich kaputt und sagt, April. Und dann geht es so weiter und nach einer kurzen Zeit, dann kommt das nächste Mal der Bär. Und die laufen wieder hin und ist wieder nichts. Und als das Kind das dritte Mal dann schreit, da kam der Bär wirklich, aber es kam keiner mehr von den Leuten und den Verwandten. Logischerweise. Jesus hört nicht mehr hin. Der König aller Könige, vor dem die Engel sich beugen, er hört nicht mehr hin. Es ist schrecklich. Er, der alle Macht hat, hört nicht mehr. Schrecklich. Eigentlich heißt es, wir sollen den Namen Gottes nicht missbrauchen. Aus dem Hebräischen übersetzt, du sollst den Namen Gottes nicht zum Bösen hintragen, nicht zum Nichtigen, zum Lügenhaften, zur Falschheit. Aber das tut man in der Gleichgültigkeit und auch in der Oberflächlichkeit. Und kein Christ ist davor geschützt. Ich nehme ein anderes Beispiel. Ich nehme den Bereich des Okkultismus. Der ganze Blick des Okkultismus, der Blick in die Zukunft, der Wahrsagerei, der Astrologie, des Besprechens. Krankheit. Einer will seine Krankheit loswerden und er begeht die Grenzüberschreitung. Er lässt sich besprechen. Ich hatte vor 1,5 Jahren eine Gürtelrose, tat fürchterlich weh, wünschte ich wirklich keinem, konnte nachts nicht schlafen, es war ätzend, Entschuldigung. Aber ich saß dann an einem Stammtisch mit Stammtisch. Wir haben einen Klassenstammtisch und da ich ja nun schon ein bisschen älter bin, sind das immerhin nur noch wenige Leute, die da zusammen sind, der Rest ist irgendwo verteilt. Und sagte, ich habe eine Gürtelrose. Und dann alle, die glaubten sonst an nichts, aber da glaubten sie auf einmal alle an was ganz Bestimmtes. Sie sagten, du musst damit zum Besprechen gehen. Sagten, nee, da will ich nicht hin. Das ist eine dunkle Macht und ich habe keine Lust, mich dieser dunklen Macht auszusetzen. Im Dunkeln ist schlecht munkeln. Okkulte Betätigung ist eine Betätigung für Dunkelmänner und Dunkelfrauen und treibt direkt von Jesus weg. Im August 95 wurde vom Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaften der Frankfurter Universität eine Umfrage unter 700 Schülern im Alter von 14 bis 18 Jahren veröffentlicht. 44% haben danach mindestens einmal okkulte Praktiken ausprobiert. Für den überwiegenden Teil bleibt zum Glück bei der einmaligen Erfahrung, aber genügend bleiben dabei hängen. Und die zusammenfassende Aussage dieser Untersuchung lautet, der Okkultismus müsse als Bestandteil der jugendlichen Alltagskultur betrachtet werden. Da kann einem Angst und Bange werden. Was da an irreparablen Schäden auf die Seelen der jungen Leute und an materiellen und immateriellen Kosten auf Eltern, Erzieher und Gesellschaft und auf Krankenkassen zukommt, das wage ich nicht hochzurechnen. Ich erinnere mich an den 18-jährigen Schüler im Kleiderschrank vom Kerl, viel größer, breiter als ich. Und er kommt wieder von der Klassenfahrt. Und er kroch bei seinen Eltern nachts mit unterer Decke, weil er sagte, ich kann nicht mehr alleine schlafen. Auf der Klassenfahrt hatten sie okkulte Spiele betrieben. Magie, okkulte Betätigung will immer erzwingen. Gebet erbittet. Den Namen von Jesus gebrochen, erbittet. Man darf mit jedem Anliegen, mit jeder Not, mit all dem Kaputten und Zerstörten seines Lebens zu Jesus kommen. Und das ist doch wunderbar, wenn dieser Herr uns das Verfehlte unseres Lebens abnimmt, wenn er uns die Schuld abnimmt und in seinem Namen uns zugesagt wird, dir sind deine Sünden vergeben. Da fällt die Last eines verfuschten Lebens ab. Da lernt man wieder den aufrechten Gang, da kommt wieder Glück ins Leben hinein. Wer das Heil von Jesus erbittet, der erlebt, dass Jesus zu seinem Wort steht. Jesus handelt. Er handelt auf ganz unterschiedliche Weise. Ich nehme nochmal das Beispiel Krankheit. Viele Christen sind krank. Ja, und da kann man für sich beten lassen. Man kann auch sich salben lassen nach Jakobus 5. Jesus hört in jedem Fall dieses Gebet. Wir haben bei uns das in der Gemeinde, dass wir einmal im Monat das nach dem Gottesdienst anbieten. Und ich sage regelmäßig, wir haben keine Macht in unseren Händen. Wir übergeben es Jesus. Und Jesus kann damit etwas tun. Das können wir versprechen. Nur dies, dass er etwas Gutes tut. Und dass er sich selbst die Sache zu eigen macht. Er kann dafür sorgen, dass die Krankheit eine Sprache bekommt, dass sie spricht, wozu man sie hat. Er kann dafür sorgen, dass der Krankheitsverlauf einfach gestoppt wird. Er kann einen Heilungsprozess, einen Prozess einleiten. Er kann eine sofortige Heilung schenken, auch das erleben wir. Und er kann natürlich etwas schenken, was die meisten nicht so gerne wollen. Die endgültige Heilung, und die kommt durch die Auferstehung. Das heißt, der Krankheitsverlauf wird beschleunigt. Eine Frau aus unserer Gemeinde litt 30 Jahre unter Migräne. Nach 2 Tagen war der Wochenvorrat an Tabletten und Medikamenten aufgebraucht. Sie konnte nicht mehr weiter. Wir haben für sie gebetet. Und dann war sie sehr misstrauisch anschließend und sagt, dazu sage ich jetzt noch gar nichts. Aber jetzt waren 15 Jahre rum und jetzt haben wir ihr gerade ihre 15-jährige Heilung gefeiert. Es gibt noch eine andere Form, und das ist die Form, dass wir Jesus groß machen. Es ist dies der herrliche Name Jesus, dass wir ihn groß machen. Er hat einen wunderschönen, einen großen Namen. Den Namen, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Den Namen, den die Engel und Erzengel voll Scheu und Anbetung aussprechen. Den Namen, der der Schlüssel zu unserem eigenen Herzen ist. Und damit bindet sich Jesus an uns alle, die ihn aufnehmen. Seinen eigenen Namen bindet er an uns wie an seine Kinder. Seinen Namen dürfen wir gebrauchen. Was ist das schon, wenn jemand einen Doktortitel hat und trägt ihn und lässt ihn auf seine Visitenkarte drucken? Wir müssten das abdrucken, wir heißen, sagen wir es hebräisch, Ben Yahweh. Fast alle haben Kalmai gelesen, nicht? Kara Ben Nemsi, kennt ja fast jeder, nicht? Kara Ben Nemsi. Das heißt einfach, der Kara, der Sohn des Nemsi. Und genauso können wir sagen, wir sind Kinder Gottes, Ben Yahweh, BJ. Das können wir überall abdrucken. Bernd Bierbaum, BJ, Ben Yahweh, Kind in Gottes. Und dieser Adel, den Ernst da gibt, der adelt wirklich. Die meisten rühmen sich ja gerne irgendwelcher Verwandtschaft. Man ist dann der Neffe 2. Grades, der Cousine 5. Ordnung, des Onkels der Königin Silvia von Schweden. Also, das ist es natürlich nicht. Sondern der Adel, den uns unser Herr gibt, der ist doch großartig. Weshalb sind die Königshausgeschichten aus England so interessant, die Ehebruchs- und Scheidungsaffären? Doch nur, weil sie Königskinder sind. Nur deshalb. Und so wäre auch bei uns fast jedes, was bei uns nicht läuft, was wir falsch tun und wo wir sündigen, genauso eine Geschichte für die Regenbogenpresse. Es ist tragisch, wo wir den Adel Gottes nicht leben. Und wenn das alles nicht geholfen hat, da erzählt ein Schriftsteller aus Briefe aus der Hölle, wie er im Traum in der Hölle war. Und auf einer trostlosen Ebene, da sieht er viele Menschen sitzen, die grübeln, grübeln. Und da fragt er die Verdammten, was tut er hier? Und die sagen, wir denken nach. Ja, worüber denkt ihr denn nach? Ja, über den Namen. Ja, was ist das für ein Name? Und da sagen die Elenden, es gibt einen Namen so stark, dass wir sogar aus der Hölle errettet würden, wenn wir ihn anriefen. Aber er fällt uns nicht mehr ein. Und dann das grausige Geschehen. Da sagt ihnen der Mann diesen Namen. Jesus. Und sie hören's und verstehen es nicht. Und er sagt es lauter. Jesus. Und sie hören's und verstehen's nicht. Und dann schreit er diesen Namen Jesus so laut, dass es wie ein Orkan über die Steppe fegt. Und sie hören's und verstehen es nicht. Das ist die Hölle in der Hölle. Dieser Name Jesus ist so unglaublich stark, da muss man zugreifen. Sofort. Da kann man nur in einer heiligen Verbindung mit ihm bleiben. Immer. Vor dem Namen von Jesus muss alles Dunkle weichen. Da flieht die Hölle. Im Namen Jesu werden Gebundene frei, werden Traurige getröstet, Verzweifelte gefasst und Mutlose tapfer und Sünder rein. Was für ein Name, der das kann. Ein junger Mann erzählte von seiner Angst. Er hatte Angst. Und ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die aus lauter Angst trinken, die nachts nicht ins Bett wollen und den Fernseher laufen lassen und am nächsten Tag wie gerädert sind, weil sie mal wieder viel zu wenig geschlafen haben. Aber würden sie nicht trinken, hätten sie ihre Angst. Und dieser junge Mann, der mir davon erzählt hat, dem habe ich dann den Rat gegeben, er soll den Namen von Jesus anrufen. Und das hat er dann gewagt. Und als das nächste Mal die Dunkelheit sich wie ein Panzer um sein Herz legte oder zu legen drohte und er meinte, er müsse ersticken, dann sprach er das lösende Wort: Herr Jesus Christus, du hast es hell gemacht. Und nun bitte lass es auch hier hell werden. Nimm das Dunkle weg, nimm die Angst weg. Vertreib das Dunkle. Und in deinem Namen gebiete ich allen Dunklen zu weichen. In Jesu Namen. Amen. Und es funktionierte. Es hat noch eine Zeit gedauert, aber jetzt kann er auch im Dunkeln schlafen. Und ich erinnere mich an eine Freundin unserer Gemeinde. Die Geschichte erzähle ich noch zum Schluss. Die ist Wycliffe-Missionarin, übersetzt die Bibel in Kolumbien, wie sie im Einbau mit einigen anderen, mit 3, 4 Leuten waren sie unterwegs. Und dann wurde es dunkel und sie konnten nirgends mehr übernachten. Eine Hilton gab es da nicht. Also mussten sie irgendwo in einem Dorf übernachten. Und da kam auch ein Dorf und da hielten sie. Und dann kriegten sie auch eine Hütte zugewiesen beim Zauberer. Der Zauberer sagte, hier könnt ihr schlafen. Ja, haben sie auch dann getan, schliefen dann auch. Und nachts wachen sie auf und es ist, als würden dunkle Mächte sie bedrängen und sie versuchen zu erwürgen. Und dann haben sie im Namen Jesu diesen dunklen Mächten geboten zu weichen und dann sind die verschwunden und dann haben sie weitergeschlafen und am nächsten Morgen kam der Zauberer und sagte, das kann doch nicht wahr sein, ich habe den stärksten Zauber genommen, den ich kenne, er hat bis jetzt immer gewirkt. Und sie konnten es sehen, sie hatten blaue Flecken. Da, wo sie gewirkt worden waren. Das kann der Name Jesus. Dieser wunderbare, starke Name, den der Vater geehrt hat. Der am Kreuz seine Macht erlangte und vor dem wir alle unsere Knie beugen werden. Diesen Namen, den mag ich nur loben. Und ich will schließen mit einer Geschichte von mir persönlich. Ich sage es zeugnishaft. Ich bin bei Heinrich Kemner zum Glauben gekommen. Und da haben wir damals ein Lied gesungen, Jesu Name nie verklinget. Viele hier werden das noch kennen. Das wird, glaube ich, gar nicht mehr gesungen. Bei uns auch nicht. Das ist so mit den Liedern. Aber es ist mir so in Erinnerung geblieben, das kann ich auswendig. Und ich erinnere mich noch sehr gut dran, wie wir dann im Refrain dann immer gesungen haben, aus tiefstem Herzen, Jesu Name ist mir teuer, heiß ist mir das Herz entbrannt. Dank sei dir, o mein Befreier, denn durch dich ich Rettung fand. Ja, das stimmt. Und von diesem Namen kann und mag ich nicht lassen. Amen.
Schreibe deinen Jesus-Namen brennend in mein Herz hinein. Dieses Programm Jesus soll bei uns sein. Das, was Jesus in seinem irdischen Leben so wunderbar gemacht hat, wo diese arme Frau, die von 7 Teufeln geplagt war, ihre Not dem Heiland Jesus hingelegt hat. Der ist der Gleiche in der Herrlichkeit. Jetzt zu dem darfst du doch rufen. Wo der Mann, der in den Gräbern hauste mit diesen bösen Geistern, die Befreiung erlebt hat. Das ist dieser Jesus. Das ist der Herr. Der hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Niemand kann da noch ein Stückchen wegnehmen. Die Macht ist so fest und so gewaltig und einmal in der Ewigkeit wird das groß sein, dass es nicht nur in unser Herz hineingeschrieben ist, sondern dass der Name Jesu an unseren Stirnen sein wird. In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Das ist uns wichtig, dass Jesus in unserem Leben, und da geht es um den Namen, das ist nicht ein magischer Name, sondern die ganze Realität des erhöhten Jesus Herr meines Lebens wird. König meines Lebens, so hatten wir es im Missionstag an Himmelfahrt hier, dass er der König meines Lebens wird uns durch und durch bestimmen kann mit allem, was wir haben. Wie heißt mal in der Apostelgeschichte? Alle, die an seinen Namen glauben, oder wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten. Es ist in keinem anderen Heil, es ist kein anderer Namen unter dem Himmel den Menschen geben, darin wir sollen selig werden. Ja, natürlich. Ich zitiere ja immer so gern, ich sage immer, den nettesten Onkel nach dem Chibo-Onkel ist der Dalai Lama, der ja so eindrücklich ist. Ich wünsche mir immer den Patenonkel, der so lieblich und lächelt immer. Den habe ich noch nie so finster gesehen wie mich. Der Dalai Lama sagt das ja immer so schön, alle Religionen der Welt können alle zusammen. Seien bloß 4%, die nicht reinpassen. Das sind die 4% Jesus im Christentum. Die kann man nicht vereinen mit irgendeiner anderen Religion. Nicht mit dem Islam und nicht mit dem Buddhismus. Und das ist unser Heil, durch das wir selig werden. Damit wollen wir leben und sterben. Das soll das Letzte sein in unserem Leben, wenn der Herr uns heimholt. Dass wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Wir wollen jetzt noch das Lied singen. Das Lied Nummer 14. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume.
Liebe Schwestern und Brüder, heute ist ein Tag, an dem das Wort Gottes reichlich unter uns wohnt. Ein Wort, das immer aktuell und lebendig ist. Dieses Wort sagt uns auch heute, dass Jesus Christus der Herr ist, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und dieses Wort sagt uns heute, dass ich vor diesem Namen einmal beugen muss, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und das Bekenntnis aller Zungen, aller, ohne Ausnahme, wird sein, Jesus Christus ist der Herr und nicht irgendein Herr, sondern der Herr aller Herren, der Herr über alles und alle. Wie gut, dass wir Jesus haben, der Sieger bleibt über alle Chaosmächte dieser Welt, einschließlich der des Todes. Fürchte dich nicht, ich bin der Herr über alles, auch über den Tod. Auch der Herr am Krankenbett eines sterbenden Menschen. In diesem Zusammenhang möchte ich von meinem Nachbar berichten. Ein promovierter Arzt, ein promovierter Chemiker, der hier in Stuttgart eine Arztpraxis führte. Er war über 30 Jahre älter als ich und wir standen fast in einem Vater-Sohn-Verhältnis zueinander. Plötzlich wurde er schwer krank und es gab nur noch begrenzt medizinische Hilfe und er kam schließlich ins Alterspflegeheim. Seine Frau berichtete mir, dass es ihm sehr schlecht gehe und er wohl nicht mehr lange zu leben hätte. Ich wollte ihn auf jeden Fall noch einmal besuchen und machte mich auf den Weg ins Pflegeheim. Ein seltsames Angstgefühl begleitete mich dorthin. Ich war einfach dieser Situation nicht gewachsen. Ich wusste, da kommt etwas Schwerwiegendes auf mich zu. Vorsorglich hatte ich noch die beiden Büchlein eingesteckt. Jesus, du bist bei mir und bis hierher hat mich Gott gebracht. Die viele situationsbezogene Bibelworte und Lieder enthalten. Mit Herzklopfen ging ich auf das Krankenzimmer zu. Leise öffnete ich die Tür und trat ein. Meine Angst schien berechtigt zu sein. Vor mir lag ein Mann, der innerhalb von 2 Wochen derart körperlich abgebaut hat und vom Tode gezeichnet war. Fast in der Hoffnung, dass er schläft, trat ich leise näher und ertappte mich dabei als einen ganz großen Feigling. Meine Hilflosigkeit war fast nicht mehr auszuhalten, als er mich dann doch bemerkte und resigniert mir das Wort zuhauchte: schrecklich, schrecklich. Ich saß an seinem Bett und hielt seine Hand. Es vergingen mindestens 5 Minuten. 5 fast unendlich lange Minuten. Und mir wirbelte vieles durch den Kopf hindurch. Mir fielen die Begegnungen und Gespräche in gesunden Jahren wieder ein. Und ich rief zum Herrn, mir doch einen Weg zu zeigen. Jetzt blickte er mich zum zweiten Mal an, als wollte er mir sagen: Ja, was ist mit dir los? Jetzt, wo ich dich brauche, jetzt schweigst du? Ich spürte, dass er auf ein Wort Gottes wartete. Plötzlich stand mir das Motto einer früheren Hofacker-Konferenz ganz groß vor Augen: Allein Jesus kann Schuld vergeben, ein Leben neu machen, im Tode festhalten. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran. Ich habe dieses Einladungsplakat in meinem Büro an die Wand geheftet und mein Nachbar kannte es auch sehr gut. Eines war glasklar: Mit Larifari-Sätzen wie "Es wird schon wieder" oder "Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig ist" oder "Mit einem Wettergespräch kommt man hier angesichts des Todes nicht weiter". Alle menschlichen Floskeln und Phrasen, die bestgemeinten Aufwunderungsversuche, sind hier falsch am Platz. Sie bleiben hohl und leer, ja tot. Da können nur noch Gottes Worte helfen. Worte des ewigen Lebens. Jesus kann Schuld vergeben. Nun weiß ich sehr wohl aus eigener Erfahrung, wie Schuld einen quälen kann. Nicht nur in Krankheitszeiten, sondern auch wenn man kerngesund ist. Wie viel mehr drücken da Schuld und Versäumnisse im Angesicht des Todes? In solchen Stunden hilft nur der Blick zum Kreuz. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. So wird ein Leben ganz neu und heil, auch in der Todesstunde. Als der mitgekreuzigte Schächer Jesus als den unschuldig Leidenden erkannte, konnte Jesus zu ihm sagen: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Jesus hält im Tode fest. Ich las noch aus dem Büchlein einige Gottesworte, und mit diesen zuversichtlichen, biblisch fundierten Aussagen versuchte ich meinen todkranken Nachbarn zu ermutigen. Danach sang ich 2 schöne Lieder. Das eine ist: Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nicht begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Strophe 2, das wird jetzt zu weit führen, der Bruder Windrich, der schaut schon auf die Uhr. Nein. Nee, ja. Also dann sage ich den zweiten Vers auch noch: Das muss ich dir, mein Gott, bekennen, das rühme ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen, so sei mein ganzes Herz gesagt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Das zweite Lied habe ich gesungen mit ihm zusammen: Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe. Die dritte Strophe heißt: Drum, so will ich wallen, meinen Pfad dahin, bis die Glocken schallen und daheim ich bin. Dann mit neuem Klingen ruf ich, Herr, dir zu. Nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Zu meiner großen Freude sah ich, wie sich seine Gesichtszüge aufhellten und er mir unter großer Anstrengung etwas sagen will. Ich ging ganz nah zu ihm hin und ich darf es Ihnen verraten. Er hat gesagt: Wunderbar, wunderbar. Diese Wandlung vom Schrecklichen zum Wunderbaren konnten nur diese Worte der Kraft, diese Ewigkeitsworte bewirken. Er faltete dann die Hände und deutete an, dass er mit mir das Vaterunser sprechen will. Wir beteten zusammen und ich sprach noch den Segen über ihm. Danach verabschiedete ich mich bei ihm nach einer kurzen Zeit und ich wusste, war mir eigentlich fast klar, dass es ein Abschied für immer war. Am darauffolgenden Tag starb er dann, er ging heim. Liebe Schwestern und Brüder, auf den endgültigen Sieg Jesu gehen wir zu. Die Mächte und Mächtigen haben ihre Zeit und müssen abtreten. Aber Jesus Christus hält diese Zeit und die Welt in seinen Händen. Das letzte Wort über unser Leben wird nicht der Tod haben. Das letzte Wort, das wird der Herr haben, der das Leben selber ist und dem die Zukunft gehört, nämlich Jesus Christus. Er ist einfach einzigartig. Amen.
Danke, Herbert Mutscher. Das ist sichtbar geworden, was allgemeines Priestertum aller Gläubigen heißt. So müsst ihr es machen. Wenn ihr zurückkommt, geht zu den Kranken. Macht diesen Dienst. Sie brauchen nichts mitbringen. Blumen, es ärgert bloß die Schwestern im Krankenhaus. Und den Saft dürfen sie sowieso nicht trinken, aus Gesundheitsgründen. Aber diesen Dienst tun. Wie viele sind jetzt heute nicht da, weil sie krank liegen im Pflegeheim? Es hat sich keiner von denen gewünscht. Pfarrer können es nicht machen, weil die keine Zeit haben zu Besuch machen. Dann müssen wieder Hofacker-Leute her. Besuche machen. Ganz herzlichen Dank, Herbert Mutscher. Lied Nummer 6, wir singen die 2. Und jetzt bitten wir Albrecht Eisler, Richter am Landgericht Stuttgart.
Einem Juristen zuzuhören, ist ja immer so eine Sache. Vielleicht geht es Ihnen auch so wie den 2 Ballonfahrern. Die waren in ihrem Heißluftballon unterwegs und kamen in dichte Wolken, haben die Orientierung vollständig verloren. Eine Wolkenlüge tut sich auf. Sie sehen einen Spaziergänger. Hallo, wo sind wir denn da? Der Spaziergänger guckt nach oben. 30 Meter über dem Grund. Die Wolken schließen sich wieder, sagt der eine zum anderen. Das muss ein Jurist gewesen sein. Die Antwort war knapp, präzise, völlig richtig, aber zu nichts zu gebrauchen. Vielleicht wollen Sie auch diesen klugen Rat der Lernpsychologen befolgen. Nach neuesten Erkenntnissen ist es so, habe ich gelesen. Wenn man viel gelernt hat, soll man hinterher ausreichend schlafen, dann behält man sich's besser. Und wir haben heute schon viel gelernt. Wenn Sie die nächsten 7 Minuten benutzen wollen, bitte. Ansonsten Thema Zukunft. Sie wissen, was CDs sind, oder? Also nicht die Mehrzahl von Christustag, sondern diese kleinen Silberscheiben. Und um solche geht es in einem Fall, den ich zurzeit bearbeite, um CDs und um Kopien von Musikstücken und Filmen auf solchen CDs. Und in der Gerichtsakte, da ist so eine CD drin. Ich habe die heimgenommen, in den Computer gelegt, auf den Knopf gedrückt. Aus den Lautsprechern klingt Möwengeschrei und der Bildschirm wird heller und man sieht Wolken dahinziehen, drunter wogt das endlose Meer und sanfte Orchestermusik setzt ein. Und dann kommt der Schriftzug, Warner Brothers zeigt The Perfect Storm. Ein Film, ein vollständiger Kinofilm, beginnt auf meinem Computer zu laufen, über 2 Stunden Länge, also ich habe nicht fertig geguckt. Und alle Bilder und Töne sind per Laserstrahl auf dieser einen Silberscheibe eingraviert. Einzigartig. Ich war von dieser Technik schlicht fasziniert. Sowas gab es auf meinem Computer bisher nicht. Computern gehört die Zukunft. Sie beeindrucken mich mit ihren scheinbar unendlichen Möglichkeiten. Und das Fesselnde daran ist die technische Entwicklung, die Dynamik. Jeden Monat, jedes Jahr erschließen sich neue Anwendungsbereiche. Wenn ich den Fortschritt sehe, dann komme ich ins Staunen. Wie wird das erst in 10, 20, 30 Jahren sein? Diese Zukunftstechnik begeistert nicht nur, sie beschäftigt mich. Gern hätte ich noch viel mehr Zeit dafür. Und diese Technik richtet meinen Blick auf das, was kommt. Sie bringt nach vorn. Und allmählich verändert sie mein Leben, unsere Gesellschaft auch. Thema Zukunft. Im Februar ist unser 5. Kind geboren, Lukas. Zuerst nur ein Eintrag im Mutterpass, ein schemenhaftes Ultraschallbild und dann ist es soweit. Von einer Minute auf die andere ist er da. So ein zusammengeknautschtes, nacktes, hilfloses Etwas. Eine Handvoll nur. Und doch ein vollständiger, lebender Mensch mit allen Körperteilen, Organen, Erbanlagen. Ich war von dieser Geburt wieder ganz neu fasziniert. Diesen Menschen gab es bisher nicht. Und zu einem Kind gehört die Zukunft. Es beeindruckt mich mit seinen unendlich vielen Möglichkeiten. Das Fesselnde daran ist seine Entwicklung. Jeden Monat, jedes Jahr lernt dieser kleine Mensch dazu. Wenn ich den Unterschied anschaue zwischen diesem Neugeborenen und seiner 8 Jahre alten Schwester, dann komme ich ins Staunen. Und wie wird er erst in 10, 20, 30 Jahren sein? Dieser Mensch von morgen begeistert nicht nur, er beschäftigt mich. Ich hätte gerne noch viel mehr Zeit für ihn. Und er weckt in mir Hoffnungen. Er richtet meinen Blick auf das, was kommt. Er verändert unser Familienleben. Und in eine solche Faszination von der Zukunft, der positiven Art, möchte der Evangelist die Hörer und Leser des Philipperbriefs hineinnehmen. Also auch uns heute Mittag, wenn er, wie wir gerade gehört haben, im Christushymnus zitiert. Alle Knie werden sich in Zukunft vor Jesus beugen. Alle Zungen werden in Zukunft bekennen, dass Jesus der Herr ist. Jesus als Herrn der Welt gehört die Zukunft. Das ist das Einzigartige an ihm. Das soll ich nicht nur wissen, zur Kenntnis nehmen. Nein, Jesus mit seinen unendlichen Möglichkeiten will mich begeistern und ganz von sich vereinnahmen. Das Fesselnde an ihm ist die Entwicklung, die Dynamik. Hier in 6 Bibelversen zusammengefasst. Von der Krippe ans Kreuz und dann wieder hinauf zum Thron. Wenn ich sehe, wie sein Wort um die Welt läuft, gemäß seinen Verheißungen, wir haben vorher schon davon gehört, dann komme ich ins Staunen. Und da geht es ja nicht nur um mein Hobby und nicht nur um die Kinder. Da geht es um die ganze Welt. Meine Computer, die landen alle paar Jahre auf dem Schrott. Und meine Kinder, die sind schneller älter und aus dem Haus, als ich mir das vorstelle. Aber die Frage nach dem Herrscher der Zukunft, die bleibt bis zum Ende. Und deshalb muss für dieses wichtigste Zukunftsthema des Lebens doch noch viel mehr gelten. Erstens, diese Zukunft der Welt mit Jesus soll mich nicht nur begeistern, sie sollte mich noch viel mehr beschäftigen. Wann habe ich denn zum letzten Mal bekannt, Jesus ist der Herrscher meines Lebens? Wo ist mir zum letzten Mal deutlich geworden, Jesus ist Herr der Welt? Und zweitens, diese Zukunft weckt Hoffnungen, richtet den Blick auf das, was kommt. Sie bringt mich nach vorn. Lukas 21, heute Morgen schon mal zitiert. Seht auf und erhebt eure Häupter, eure Erlösung ist nahe. Und drittens, diese Zukunft verändert ein Leben, schon jetzt, Lukas 17. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wo Menschen sich von Jesus gewinnen lassen, da ist Jesu Herrschaft und damit die Zukunft heute schon angebrochen. Ich muss gestehen, eigentlich sollte nicht ich hier stehen und Ihnen das sagen, was ich gerade gesagt habe. Eigentlich sollten Sie hier stehen und es mir einhämmern, jeden Tag, denn ich hab's nötig. Freu dich an deiner Zukunft. Freu dich ruhig an deiner Technik von morgen. Freu dich auch an den Menschen von morgen. Aber noch viel mehr freu dich am Herrscher von morgen, an Jesus. Der bringt dich nach vorn, der ist einzigartig.
Vielen Dank, Albrecht Eichler.